NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Für WikiLeaks-Gründer Julian Assange gab es heute gute Nachrichten. In Schweden wurden die Ermittlungen gegen ihn wegen Vergewaltigung eingestellt. Wir berichten aus London, wo Assange weiter in seinem Exil in der ecuadorianischen Botschaft festsitzt. In Nordrhein-Westfalen werden die Weichen für Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und FDP gestellt. Gleichzeitig trifft die SPD eine Entscheidung für den Neuanfang nach der Niederlage bei der Landtagswahl. Auch das ein Thema. Genauso wie Strategien gegen die hohe Zahl der Einbrüche in Deutschland, um die es heute im Bundestag ging. Zunächst aber zu einem anderen Thema aus der Debatte dort. Dass Hass und Hetze im Internet bekämpft werden müssen, darin sind sich die Parteien im Bundestag einig. Nur wie das geschehen soll, dazu haben sie unterschiedliche Vorstellungen. Heute debattierten die Abgeordneten zum ersten Mal über einen Gesetzentwurf von Justizminister Maas. Kern seiner Vorlage: Facebook, Twitter und Co. sollen strafbare Inhalte binnen 24 Stunden löschen müssen. Kritik an seinem Entwurf kam von vielen Seiten, selbst aus der Großen Koalition. Jens Wiening aus Berlin.
Justizminister Heiko Maas trat als erster aufs Podium und verteidigte seinen Gesetzentwurf.
Es geht um Mordaufrufe. Es geht um Aufrufe, Flüchtlingsheime anzuzünden oder andere Gewalttaten zu begehen. Es geht um Bedrohungen und Beleidigungen. Es geht um Volksverhetzung oder es geht um die Auschwitz-Lüge. Es geht um Äußerungen, die nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, sondern die ganz einfach strafbar sind.
Innerhalb von 24 Stunden sollen Netzwerke klar strafbare Inhalte entfernt haben. Sie haben 7 Tage Zeit, wenn die Äußerungen nicht ganz so eindeutig sind.
Das Problem ist, dass die Plattformen selbst die rechtliche Einordnung überantwortet bekommen. Das ist keine Durchsetzung gegenüber den Netzwerken, sondern durch die Netzwerke.
So Petra Sitte von der Linkspartei. Viele Kritiker des Gesetzes befürchten, die Netzwerke löschen vorsorglich einfach alles raus.
Ihr Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Herr Kauder und Herr Maas, sie ist selbst eine Gefahr für die Meinungsfreiheit in unserer freiheitlichen Demokratie,
kritisierte Konstantin von Notz von den Grünen. Den Netzwerken drohen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Allerdings nicht für einzelne Kommentare, sondern nur dann, wenn sie kein taugliches Verfahren zur Löschung aufbauen. Dazu zählen auch feste Ansprechpartner, an die sich betroffene Nutzer wenden können. Trotzdem wird das Gesetz wohl nicht so verabschiedet, wie es heute in der ersten Lesung diskutiert wurde. Denn auch die Große Koalition meldet Verbesserungsbedarf an. Fast harmonisch war der Dialog zwischen dem SPD-Mann Johannes Fechner und der Unionsfrau Lisa Winkelmeier-Becker.
Es ist schön zu hören, dass die SPD-Fraktion bei vielen Punkten unserer Meinung ist. Und deshalb sollten wir die Zeit jetzt nutzen, das Gesetz zu einem guten Gesetz zu machen.
Da freue ich mich drüber, dass sich beim geschätzten Koalitionspartner endlich eine Einstimmigkeit sozusagen im Thema andeutet.
Es wird also noch nachgebessert. Der umstrittenste Punkt: dürfen Opfer ohne Zustimmung eines Richters bei den Netzwerken Auskunft verlangen, wer sie da beleidigt hat. Gleich 4 Punkte nannte SPD-Mann Johannes Fechner dann als Korrekturbedarf.
Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch, Bußgelder konkretisieren, deutliche Klarstellung, welche Netzwerke betroffen sind und Prüfung der regulierten Selbstregulierung.
Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis zum Ende der Legislaturperiode das Gesetz zu überarbeiten. Und es gibt noch ein Fragezeichen. Die EU hat noch nicht darüber entschieden, ob das geplante Gesetz auch EU-rechtskonform ist.
Viele Fragen also zum Vorschlag von Justizminister Maas und viel Kritik an seinem Entwurf. Auch unsere Kommentatorin Dagmar Pepping meint, der Gesetzentwurf taugt nichts.
Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ja, Facebook, Twitter und Co. müssen endlich schneller und konsequenter Hass, Hetze und Bedrohungen löschen. Da hat Justizminister Maas völlig recht. Hier widersprechen auch die vielen Kritiker seines Gesetzentwurfs nicht. Aber Maas hat einen Schnellschuss vorgelegt. Noch dazu kurz vor Ende der Legislaturperiode. Der Bundestag hat kaum Zeit, diesen verbesserungsbedürftigen Entwurf noch zu überarbeiten. Nötig wäre es. Hauptkritikpunkt: das Gesetz könnte die Meinungsfreiheit im Netz massiv einschränken. Denn Maas macht die sozialen Netzwerke wie Facebook zum Richter. Ihre Mitarbeiter entscheiden statt der deutschen Justiz darüber, was ein strafbarer Inhalt ist und deshalb gelöscht werden muss. Die Folge könnte tatsächlich eine Löschorgie sein. Für die Unternehmen ist es einfacher und billiger, die Löschtaste zu drücken, anstatt einen strittigen Post sorgfältig und aufwendig zu prüfen. Besser wäre es, wenn ein neutraler Akteur in die Löschpraxis eingebunden wäre. Zensur darf es nicht geben. Der mit heißer Nadel gestrickte Gesetzentwurf von Justizminister Maas bringt aber auch deutliche Verbesserungen. Facebook, Twitter, YouTube und Co. müssen alle 3 Monate einen Bericht vorlegen. Wie gehen sie mit Beschwerden von Nutzern um? Wie viele gibt es überhaupt? Wie hoch ist die Löschquote? Alles öffentlich einsehbar auf der Homepage des Unternehmens. Das erhöht den Druck auf die Internetgiganten, endlich mehr im Kampf gegen Hass im Netz zu tun. Gut erreichbare Beschwerdestellen sind ebenfalls dringend notwendig. Ebenfalls positiv, die Konzerne, die ihren Sitz oft im Ausland haben, müssen in Deutschland künftig einen Bevollmächtigten benennen. Eine feste Adresse für Beschwerden, Klagen oder Prozessdokumente. Zu oft sind Opfer hierzulande einfach abgeprallt, weil es bei Facebook keinen konkreten Ansprechpartner für sie gab. Damit wäre Schluss. Es sei denn, das Schnellschussgesetz aus dem Hause Maas landet vor dem Bundesverfassungsgericht. Viele Kritiker rechnen damit. Die AfD prüft bereits eine Verfassungsbeschwerde. Wir sollten nicht vergessen, dass es ein wirksameres Mittel gegen den unerträglichen Hass und gegen strafbare Inhalte im Netz gibt, als nur zu löschen. Hasstäter müssen schneller vor Gericht gestellt werden und dort empfindliche Strafen erhalten. Wenn Facebook einen Hasskommentar löscht, tut das dem Täter nicht weh. Eine Geldstrafe schon. Das ist die beste Abschreckung.
Dagmar Pepping kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein kleiner Blick durch die Polizeimeldungen von heute. Wohnungseinbrecher entkommen mit Bargeld und Schmuck in Meerbusch. Einbrecher mit Phantombild gesucht in Übach-Palenberg. Einbrecher erbeuteten Briefmarken in Osterkappeln-Fenne. Fast jeder kennt jemanden, bei dem schon einmal eingebrochen wurde oder ist sogar selbst betroffen. Zuletzt gehen die Einbruchszahlen zwar wieder zurück, aber die Unsicherheit in der Bevölkerung nimmt trotzdem zu. Heute diskutierte der Bundestag darüber, die Strafen für Einbrecher zu verschärfen. Volker Schaffranke berichtet aus Berlin.
Alle 3 Minuten wird in Deutschland in eine Wohnung eingebrochen, Gesamtschaden rund 400 Millionen Euro. Die Zahl berechnet nur den materiellen Schaden, wie die kaputte Wohnungstür oder das geklaute Handy. Die oft traumatischen Folgen für die Opfer tauchen hier nicht auf. Die Große Koalition will das ändern, denn die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen ist erschreckend niedrig. Sie liegt bundesweit gerade einmal bei 17%. SPD-Justizminister Heiko Maas schlägt darum vor:
Erstens, wir müssen die Prävention verbessern. Zweitens, wir brauchen eine höhere Aufklärungsquote bei den begangenen Taten. Und drittens, schließlich, wir brauchen auch eine härtere Bestrafung der Täter, die wir überführen können.
Einbruch soll künftig kein Vergehen mehr sein, sondern wird strafrechtlich als Verbrechen eingestuft. Die Mindeststrafe beträgt 12 Monate Gefängnis. Die Tat kann dann auch nicht mehr als minderschwerer Fall vor Gericht behandelt werden. Für die Polizei wird es sehr viel leichter, die Aufenthaltsorte von mutmaßlichen Tätern zu rekonstruieren, indem sie Handy- oder Internetdaten abfragen kann. Die Ermittler nutzen die Vorratsdatenspeicherung, was der Grüne Hans-Christian Ströbele scharf kritisiert und dabei den SPD-Justizminister Heiko Maas direkt angeht.
Ich habe noch Ihre Versicherung im Ohr, wo Sie gesagt haben, das wollen wir ja nur einführen für Mord und Totschlag und für schlimme Sexualstraftaten und für Terrorismus. Und jetzt kommen Sie plötzlich damit ganz so nebenher und führen das auch für Einbruchsdiebstahl ein.
Das Problem der mangelnden Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen liegt aus Sicht der Opposition am massiven Stellenabbau bei der Polizei. Immer weniger Beamte könnten Streife fahren, um Präsenz zu zeigen. Einbruchsopfer warten zu lange, bis Ermittler am Tatort erscheinen, beklagt der Linke Frank Tempel.
Ich habe in den letzten Monaten viele Polizeidienststellen von Saarbrücken über Gera bis Cottbus besucht und die Auskunft war einstimmig. Aufgrund des Personalabbaus sind diese Präventivstreifen wenig oder gar nicht mehr möglich. Vielerorts fahren verbliebene Streifenwagenbesatzungen nur noch von Auftrag zu Auftrag.
Patrick Sensburg von der CDU betont, dass natürlich auch mehr Geld für Polizeikräfte zur Verfügung gestellt wird. Linke und Grüne würden aber die Augen vor der Realität verschließen.
Sie machen einen Abwehrkampf, sie ignorieren diese Situation, sie tun nichts, sie wollen sich auch nicht daran beteiligen. Und das kann nicht sein, dass man Menschen in dieser Situation alleine lässt. Und das ist ein trauriges Bild, dass sie sich überhaupt nicht an der Diskussion positiv beteiligen.
Noch vor der Sommerpause, sozusagen als letztes gemeinsames Gesetzesprojekt der Großen Koalition, sollen die härteren Strafen bei Wohnungseinbrüchen verabschiedet werden.
Ein weiteres Thema heute im Bundestag war die Parteienfinanzierung. Speziell ging es dabei um die rechtsextreme NPD. Nachdem ein Verbotsverfahren gegen die Partei gescheitert ist, soll ihr zumindest der staatliche Geldhahn zugedreht werden. Dirk Rodenkirch über die Debatte.
Jede Menge Geld spülte die Parteienfinanzierung bisher in die Kasse der NPD. Ulla Jelbke von der Linken hat nachgerechnet.
In den letzten 10 Jahren waren es genau 14,5 Millionen Euro.
Damit soll nach dem Willen der meisten Parlamentarier bald Schluss sein. Nicht nur Union und SPD wollen extremistischen Parteien den Geldhahn zudrehen. Auch die Linke unterstützt die Pläne.
Denn es darf nicht sein, dass Antisemitismus und rassistische Hetze von Steuergeldern finanziert werden.
Der Tipp der NPD, die finanzielle Grundlage zu entziehen, kam vom Bundesverfassungsgericht. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD rechnet deshalb auch mit einem Erfolg der Gesetzesinitiative.
Es war geradezu ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass aufgrund der festgestellten Verfassungsfeindlichkeit der Ausschluss der NPD aus der Parteienfinanzierung durch eine Grundgesetzänderung möglich sein.
Nötig ist dafür eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Die gilt als sicher. Rechtsexperten sprechen beim Ausschluss von der Parteienfinanzierung von einem kleinen Verbotsverfahren oder einem Parteiverbot light. Nach Angaben von Unionspolitiker Helmut Brandt sind die Voraussetzungen für einen Ausschluss deshalb auch ähnlich hoch wie bei einem Parteiverbot.
Und auch hier muss die verfassungsfeindliche Absicht einer Partei festgestellt werden. Anders allerdings als beim Parteiverbot kommt es nicht darauf an, ob die betreffende Partei auch über das Potenzial verfügt, ihre Ziele durchzusetzen.
Ob eine Partei von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen wird, soll also das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Nicht die politische Konkurrenz, nicht der Bundestag. Denn es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff in die Chancengleichheit von Parteien, hieß es fraktionsübergreifend. Die Grünen äußerten deshalb auch große Bedenken. Britta Hasselmann kritisierte den Plan, betroffene Parteien auch die Steuervergünstigungen zu nehmen, wenn sie Spenden erhalten.
Denn solche Sanktionen erfassen nicht nur die Partei selbst, sondern sie erfassen auch die Grundrechte der Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da liegt ein großes rechtliches Problem, verfassungsrechtliches Problem.
Das sehen Politiker der Großen Koalition anders. Sie verweisen darauf, dass betroffene Parteien das Recht erhalten sollen, ihren Ausschluss von der Parteienfinanzierung nach 4 Jahren überprüfen zu lassen. Die SPD appellierte an die Grünen, die Gesetzespläne mitzutragen, damit vom Bundestag ein starkes demokratisches Signal ausgehe, in dem das Parlament eine klare Grenze ziehe für alle extremistischen Parteien.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat in den vergangenen Jahren kaum etwas von der Welt gesehen, es sei denn im Internet. In der realen Welt beschränkte sich sein Radius auf die ecuadorianische Botschaft in London. Vor 5 Jahren ging er hier ins Exil. Grund waren Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn in Schweden. Assange fürchtete die Auslieferung. Doch die schwedische Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen jetzt eingestellt. Kann Assange die Botschaft darum jetzt verlassen? Vorerst nicht, berichtet Thomas Spickhofen aus London.
Julian Assange hat die ecuadorianische Botschaft in London bislang nicht verlassen. Und wahrscheinlich wird er dies vorläufig auch nicht tun, denn weiterhin droht ihm die Festnahme durch die Londoner Polizei. Assange sei im Juni 2012 nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, sich den britischen Behörden zu stellen, teilte Scotland Yard mit. Deshalb sei man verpflichtet, ihn festzunehmen, wenn er die Botschaft verlasse. Assange hatte sich in die Botschaft geflüchtet, weil er wegen der Vergewaltigungsvorwürfe nach Schweden überstellt werden sollte. Was jetzt weiter geschieht, ist unklar. Peter Tatchell, Menschenrechtsaktivist und Freund von Julian Assange.
Er wird sich jetzt mit seinen Anwälten beraten und sicherlich auch mit der Londoner Polizei Kontakt aufnehmen. Für ihn ist natürlich wichtig, ob ihm eine Auslieferung in die USA droht.
Julian Assange hatte auf seiner Plattform WikiLeaks tausende zum Teil geheime Dokumente veröffentlicht. Deshalb befürchtet er, auf kurz oder lang und egal auf welchem Weg, letztlich an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden. Eine Befürchtung, die Peter Tatchell teilt.
Wir wissen, dass es in den USA laufende Ermittlungen gegen Julian Assange und WikiLeaks gibt. Und vor ein paar Wochen hat ja der Generalstaatsanwalt Jeff Sessions gesagt, dass eine Verhaftung von Assange Priorität habe.
Ob in den USA tatsächlich überhaupt eine Anklage gegen ihn besteht und ob in Großbritannien ein Auslieferungsantrag gegen ihn vorliegt, ist allerdings unklar. Premierministerin Theresa May wollte das weder bestätigen noch dementieren. Man prüfe Auslieferungsanträge Fall für Fall, wenn sie vorliegen. Und was Julian Assange angehe, sei jede Entscheidung hier, wenn er die Botschaft verlasse, erstmal Angelegenheit der Polizei, sagte May.
We look at extradition requests. When we receive them on a case-by-case basis. And in relation to Julian Assange, any decision that is taken about UK action in relation to him, were he to leave the Ecuadorian embassy, would be a matter, operational matter for the police.
Assange selbst hatte am Vormittag kurz nach Bekanntwerden der Informationen aus Stockholm ein Foto von sich getwittert. Es ist offensichtlich innerhalb der Botschaft entstanden und zeigt ihn lachend, zurückgelehnt und in entspannter Haltung.
Seit vergangenem Sonntag steht fest, die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist abgewählt. Die SPD braucht einen Neuanfang und entschied heute schon mal, dass der noch amtierende Verkehrsminister Groschek neuer Parteichef werden soll. Gleichzeitig ist Wahlsieger CDU auf Brautschau. Ein Bündnis mit der FDP hätte eine knappe Mehrheit von einer Stimme im Landtag. FDP-Landeschef Christian Lindner zeigte sich erst allerdings nicht besonders willig. Laschet sei nicht sein Wunschpartner, verkündete er noch am Wahlabend. Inzwischen klingt das versöhnlicher. CDU und FDP beschlossen heute offiziell über eine Koalition zu verhandeln. Aus Düsseldorf Bettina Altenkamp.
Schon Dienstag könnte es losgehen mit den schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen, sofern am Montag die Parteivorstände ihr Okay geben. Projektname: NRW-Koalition. Die soll, wenn es nach CDU-Chef Armin Laschet und FDP-Chef Christian Lindner geht, kein Aufguss alter schwarz-gelber Koalitionen sein, sondern etwas wirklich Neues.
Und deshalb wollen wir wirklich kein Vorbild nehmen irgendeiner Koalition, sondern sagen, das, was wir machen, ist auf die Situation des Landes Nordrhein-Westfalen 2017 ausgerichtet.
Das Jahr 2017 ist nicht das Jahr 2005, ist nicht das Jahr 2009. Und die FDP ist nicht die FDP des Jahres 2005 oder des Jahres 2009.
Sondern eine runderneuerte, ziemlich selbstbewusste FDP, die zudem im September auch endlich wieder in den Bundestag einziehen will. Deswegen betonen beide auch, dass es eine Koalition in und für Nordrhein-Westfalen sein soll.
Deshalb gehen wir mit großer Spannung und Zuversicht in die jetzt anstehenden Gespräche mit der CDU. Unser Ziel ist, dass nach 5 Jahren Nordrhein-Westfalen fairer, freier, weltoffener und digitaler ist als heute.
Und im Zusammenspiel der Bundesländer gegenüber dem Bund und in Europa soll NRW wieder eine größere Rolle spielen. Vor allem in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik und bei der inneren Sicherheit soll sich einiges ändern. Genau diese Themen standen bei beiden Parteien auch im Mittelpunkt des Wahlkampfs. Aber bei aller Gemeinsamkeit ist FDP-Chef Lindner auch wichtig, dass in der Koalition die jeweils eigene Handschrift erkennbar bleibt.
Wir haben festgestellt, wir haben wechselseitig die Bereitschaft zu fairen Einigungen, die beiden Partnern erlauben, ihr Profil zu schärfen und auch den Erwartungen der eigenen, jeweils eigenen Wähler gerecht zu werden.
Mit dem Blick auf Nordrhein-Westfalen. Hilfreich für Gespräche ist sicherlich, dass die Atmosphäre stimmt. Lindner und Laschet duzen sich schon länger, verstehen sich.
Die Ideen sind vielfältig, der Wille zu gestalten ist groß. Und das gegenseitige Vertrauen ist ebenfalls groß.
Während die einen sich auf ihre gemeinsame Regierungszeit vorbereiten, stellt sich die SPD nach der verlorenen Wahl personell neu auf. Denn schon am Wahlabend hat die noch amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ihr Amt als SPD-Landesvorsitzende niedergelegt. An den Beratungen über die Nachfolge hat auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz teilgenommen. Schließlich ist Nordrhein-Westfalen sein Heimatverband. Den Neuanfang der SPD soll noch Verkehrsminister Michael Groschek managen.
Wir müssen aufpassen als nordrhein-westfälische SPD, dass wir von der herben Niederlage nicht als Trauerkloß ins Schneckenhaus verdrängt werden, sondern wir gehören jetzt in die Nachbarhäuser. Dafür will und werde ich sorgen, wenn der Parteitag, der am 10. Juni stattfinden soll, mich zum Vorsitzenden wählt.
Groschek ist in der Partei gut vernetzt und gilt als einer, der die SPD wieder aufbauen und für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf mobilisieren kann. Er kündigte an, dass er mit Bundesparteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz eng zusammenarbeiten will.
Bettina Altenkamp berichtete, eine schwarz-gelbe Koalition, so wie jetzt wohl in Nordrhein-Westfalen, das ist auch die klare Zielvorgabe der CSU für die Bundestagswahl. Der Vorstand der Partei trifft sich heute und morgen im oberpfälzischen Schwarzenfeld, um sich für die kommenden Monate aufzustellen. CSU-Chef Seehofer zeigte sich zum Auftakt äußerst zufrieden über die Wahlerfolge der Schwesterpartei CDU bei den jüngsten Landtagswahlen und darüber, dass sich seiner Meinung nach die CSU im Streit um die Flüchtlingspolitik durchgesetzt hat. Eva Lell berichtet.
Die Stimmung ist gut innerhalb der CSU, nachdem die Seehofer-Nachfolgefrage erst einmal vertagt wurde. Die Stimmung zwischen CDU und CSU ist auch gut, was an guten Umfragewerten liegt. CSU-Chef Horst Seehofer.
Das ist sehr schön. Aber noch schöner ist, dass die CDU Wahlen gewonnen hat. Ist kein Widerspruch.
Monatelang stritten CSU und CDU in Person der Vorsitzenden Seehofer und Merkel in der Flüchtlingspolitik. Nun betonen beide Seiten die Gemeinsamkeit und die Einigkeit.
Wir haben mit dieser Gemeinsamkeit uns auch Zeit gelassen. Für manchen kam das zu spät, aber es war genau richtig. Denn es war ehrlich. Lieber später und ehrlich als eine Inszenierung für die Öffentlichkeit. Also das passt jetzt alles bestens.
Inhaltlich sieht sich die CSU bestätigt in ihrer harten Haltung in der Flüchtlingspolitik. Auch wegen des Themas innere Sicherheit habe die Union bei den Landtagswahlen der vergangenen Monate punkten können, so die Analyse. CSU-Chef Seehofer zieht eine sehr zufriedene Bilanz nach Streitereien und heftigen Vorwürfen.
Der Kampf vor einem Jahr hat sich mehr als gelohnt. Denn die ganze Berliner Politik hat sich sehr an den bayerischen Vorstellungen orientiert.
Keine großen Differenzen gibt es laut Bayerns Finanzminister Markus Söder auch in der Steuerpolitik. Die CSU legt bei ihrer Vorstandsklausur ihre Schwerpunkte fest. Details des gemeinsamen Programms besprechen dann die Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer, erklärt Söder.
Da geht es um das Thema Abbau des Soli, da geht es um das Thema Entlastung bei der Einkommensteuer, da geht es um die weitere Fortsetzung des Abbaus der kalten Progression und da geht es auch um Themen wie Regionalisierung beispielsweise, die für Bayern wichtig sind, der Erbschaftssteuer. Also ein Bündel von steuerpolitischen Maßnahmen.
Hart und diszipliniert arbeiten, diese Losung gibt Seehofer in Schwarzenfeld aus und er legt sich auf die FDP als Wunschkoalitionspartner fest.
Selbstverständlich, aber dafür müssen wir noch hart arbeiten und diszipliniert arbeiten.
Seehofers Wahlprognose 38% für die Union, 8% für die Liberalen, so ließe sich gut regieren. Weiter bleibt es ein Ziel der CSU, die AfD im Bundestag zu verhindern. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.
Wir kämpfen dafür, dass Zukunft gewählt wird am 24.09. und nicht Protest.
Bis morgen tagt der CSU-Vorstand. Am Sonntag findet dann ein Gespräch zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel in Berlin statt. Wir gehen konsensorientiert in diese Gespräche, sagte Seehofer. In einzelnen Punkten seien aber möglicherweise Arbeitsgruppen notwendig.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen waren schon mal besser. Es gibt viele Punkte, wo sich die Regierungen nicht einig sind. Große Themen wie die Flüchtlingspolitik in Europa oder der Umgang mit Presse- und Meinungsfreiheit. Oder auch speziellere Fragen wie die Ostsee-Pipeline, durch die russisches Gas direkt nach Deutschland befördert werden soll, wodurch Polen sich umgangen fühlt. All das spielte eine Rolle beim Antrittsbesuch von Bundespräsident Steinmeier heute in Polen. Henryk Jacek berichtet aus Warschau.
Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und zwei scheinbar gut gelaunte, lächelnde, äußerst entspannt wirkende Staatspräsidenten. Wären da nicht die zum Teil starken politischen Differenzen, man könnte durchaus glauben, dass zwischen Polen und Deutschland alles zum Besten ist. Der Eindruck täuscht. Im Amt des Bundespräsidenten ist die Visite für Frank-Walter Steinmeier zwar eine Premiere, an seiner grundsätzlichen Mission Wogenglätten, die er als Außenminister in Polen oft genug zu erfüllen hatte, dürfte sich indes wenig geändert haben. Im Gegenteil, was angesichts der vielen schrillen Töne polnischer Regierungspolitiker durchaus nachvollziehbar ist, für Steinmeier offenbar Ansporn, um zu betonen, wie wichtig Polen für Europa sei.
Polen gehört zum Kern Europas und Polen wird gebraucht, wenn wir diese europäische Krise, in der wir uns ganz ohne Zweifel befinden, überwinden wollen.
Wohlgemeinte Sätze, Diplomatie vom Feinsten. Und dennoch lassen sich auch damit die aktuell herrschenden Streitpunkte zwischen Deutschland und Polen kaum übertünchen, zum Beispiel in Fragen der Flüchtlingsaufnahme. Die polnische Haltung, betont in diesem Zusammenhang Präsident Andrzej Duda, sei keineswegs Ausdruck mangelnder Solidarität, als vielmehr der Realpolitik geschuldet. Wenn wir der Flüchtlingskrise effektiv begegnen wollen, dann müssen wir vor Ort helfen, dort, wo die Krise herrscht. Wenn jemand nach Polen freiwillig kommen möchte, dann wird er hier auch aufgenommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man Flüchtlinge zwangsweise hierher bringt und dass wir sie mit Gewalt hier festhalten, falls sie unser Land wieder verlassen möchten. Eine Anmerkung, die Frank-Walter Steinmeier damit quittierte, dass es niemanden in der EU gäbe, der eine zwangsweise Umsiedlung anstreben würde. Insofern wäre eine diesbezügliche Debatte obsolet. Vor dem Hintergrund des Streits zwischen Polen und der EU um die Vorgänge rund um das polnische Verfassungsgericht warb der Bundespräsident bei seiner Antrittsvisite unmissverständlich für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sowie Werte der Aufklärung.
Wir haben uns auf den Rechtsstaat als Mittler verständigt, als Garant von Freiheit und Demokratie. Die Aufklärung ist ein europäisches Projekt, niemals abgeschlossen, aber Teil unserer europäischen Identität.
Bei der feierlichen Eröffnung des deutschen Standes auf der diesjährigen Warschauer Buchmesse warnte Steinmeier außerdem vor politischer Einflussnahme auf Kunst und Literatur. Ein Seitenhieb an die Adresse jener polnischer Regierungspolitiker, die neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten auch die Kultur auf nationalkonservative Parteilinie bringen möchten.
Eine Fingerkuppe mit roter Farbe, das ist bei den Wahlberechtigten im Iran heute das Zeichen dafür, dass sie ihre Stimme abgegeben haben. Rund 56 Millionen Wähler entscheiden über den neuen Präsidenten und damit über den Kurs des Landes. Hält sich der Reformer Rouhani an der Macht oder bekommt doch sein größter Konkurrent, der Hardliner Raisi, die Mehrheit der Stimmen? Das Interesse der Menschen mitzuentscheiden ist jedenfalls groß. Wegen des Andrangs haben die Wahllokale länger geöffnet. Reinhard Baumgarten berichtet.
Früh am Morgen bildeten sich schon lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die Wahlbeteiligung könnte um einiges höher sein als vor 4 Jahren. Damals lag sie bei gut 73%. Ihre Erwartungen an den künftigen Präsidenten seien die gleichen wie überall auf der Welt, sagt die 32-jährige Maede. Er soll keine leeren Versprechungen machen. Ich erwarte keine Wunder. Sicherheit und Stabilität sind mir wichtig. Sicherheit wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch kulturell. 4 Kandidaten stehen zur Auswahl. Die besten Chancen hat Amtsinhaber Hassan Rouhani. Sein schärfster Konkurrent ist der Erzkonservative Ebrahim Raisi. Wer immer auch gewinne, sagt Mohammed, er müsse sich sofort und mit vollem Einsatz um die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für die Jugend kümmern. Ihre Zukunft muss sicher sein. Insbesondere diejenigen mit Studienabschluss. Wir haben leider viele arbeitslose Akademiker. In 63.000 Wahllokalen können rund 56 Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben. Sayed Ali setzt auf den 68-jährigen Hassan Rouhani. Ich erwarte nicht, dass er alle Probleme sofort löst. Niemand kann in 4 Jahren alle Probleme beseitigen. Aber ich möchte, dass wir an dem Prozess beteiligt werden. Er soll regelmäßig berichten, welche Probleme es gibt und welche Maßnahmen ihm zur Verfügung stehen. Ghulam Hussein ist Mitte 40. Seit 10 Jahren ist er arbeitslos. Er setzt auf Ebrahim Raisi. Dieser hat versprochen, die staatliche Sozialhilfe für Bedürftige zu verdreifachen. Er soll nur gut arbeiten und uns gutes Geld geben. Er soll die Subventionen erhöhen. Ich bin arbeitslos und brauche Geld. Wenn Subventionen helfen würden, dann wäre bereits Ahmadinejad erfolgreich gewesen, wirft Javad ein. In dessen 8 Jahren hätte es einen wirtschaftlichen Aufschwung mit diesen Methoden geben müssen. Es hat aber nicht funktioniert. Hassan Rouhani hat viele Subventionen in den vergangenen 4 Jahren gekürzt oder gestrichen. Er wirbt für Aufschwung durch mehr Interaktion mit der Welt. Für Fereshte ist das der einzig gangbare Weg zur Gesundung der iranischen Wirtschaft. Wir sind doch keine Insel, wir leben alle gemeinsam auf dem gleichen Planeten. Wir können nicht machen, was wir wollen und die anderen genauso. All unsere Probleme, sozial, wirtschaftlich, kulturell, sie stehen mit Sicherheit unter dem Einfluss der Außenbeziehungen. Die Öffnung der Wahllokale ist zunächst bis 20 Uhr um 2 Stunden verlängert worden. Gut möglich, dass sie noch länger geöffnet bleiben.
Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.